Liebe Schwestern, liebe Brüder, ihr kennt sicher alle den Roman Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Es geht darin um einen Schiffbrüchigen, der auf einer einsamen Insel strandet. Im Jahr 2000 wurde die Geschichte in einem Hollywood-Film in einer modernisierten Version neu verfilmt. An diesen Film musste ich denken bei unserem Wochenthema in unserer 40-Tage-Aktion Kurswechsel. Denn es geht diese Woche um das Thema Gemeinschaft. Wie wichtig Gemeinschaft mit anderen Menschen ist, wird in dieser Robinsons-Geschichte und vor allem in der Neuverfilmung sehr schön gezeigt. Der Gestrandete im Film kann sich auf der einsamen Insel einigermaßen zurechtfinden. Er kann überleben. Es gelingt ihm, ein Feuer zu machen. Es gelingt ihm, Fische zu fangen. Aber je länger er auf der Insel ist, desto drängender wird ein Problem für ihn. Die Einsamkeit. Er hat kein Gegenüber, niemand, mit dem er reden kann. Er hat keine Gemeinschaft mit anderen Menschen. Seine Not ist so groß, dass er sich selbst ein Gegenüber erschafft. Aus einem angeschwemmten Volleyball der Marke Wilson wird sein Gegenüber und Freund Wilson. Aus einem blutigen Handabdruck auf dem Volleyball gestaltet der Gestrandete ein Gesicht. Und er fängt an, mit diesem Gegenüber, mit dem Volleyball, mit Wilson zu reden. Er diskutiert mit ihm. Er streitet sogar mit ihm. Und einmal schlägt er ihn aus Wut einfach aus seiner Behausung heraus. Aber er versöhnt sich dann wieder mit diesem Gegenüber. Dieser Volleyball ist ein eindrückliches Symbol für unsere menschliche Sehnsucht nach Gemeinschaft. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Menschen. Manche sind eher gesellig, manche sind eher Einzelgänger. Aber letztendlich suchen wir doch alle nach einer Form von Gemeinschaft mit anderen Menschen. Letztendlich brauchen wir doch alle irgendwie in irgendeiner Form ein Gegenüber. Die Bibel macht das schon auf den ersten Seiten klar. Die Schöpfungsgeschichte beschreibt uns Menschen als Beziehungswesen. Wir sind auf Beziehung zu Gott hin ausgelegt und auch auf Beziehung zu unserer Umwelt, zu den anderen Geschöpfen. Aber das reicht offensichtlich noch nicht aus. Die Schöpfungsgeschichte zeigt, wir brauchen ein menschliches Gegenüber. Wir brauchen mehr als ein Volleyball mit einem Gesicht. Die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ohne Gemeinschaft mit anderen fehlt uns etwas. Auch in unserem kirchlichen Veränderungsprozess haben wir erkannt, dass Gemeinschaft ein zentraler Punkt für uns als Kirche und als Gemeinde ist. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Gemeinschaft. Manche Gemeinschaften sind sehr offen gegenüber anderen. Aber es gibt auch viele Formen von Gemeinschaft, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie anderen gegenüber abgeschlossen und abweisend sind. Wahrscheinlich kennen das die meisten von uns aus der Schulzeit. Da gibt es so manche Cliquen, die eine sehr enge Gemeinschaft hatten, aber gegenüber anderen Außenstehenden sehr abweisend waren. Wer nicht dazugehörte, hatte auch keine Chance, in die Clique zu dieser Gemeinschaft hinzuzukommen. Es gibt auch viele Arten von Gemeinschaft, die auf gemeinsamen Interessen oder auf bestimmten Begabungen basieren. Ich war zum Beispiel in meiner Jugendzeit Teil einer Rockband. Uns verband das gemeinsame Interesse an Rockmusik, aber auch unsere Fähigkeit, ein Instrument zu spielen. Wir hatten einige Zeit lang eine sehr enge, intensive, gute Gemeinschaft. Aber das war eine Art von Gemeinschaft, die nicht wirklich offen war für andere. Jemand, der kein Instrument spielen konnte, hatte nichts zu suchen in dieser Gemeinschaft. Und weil wir als Band komplett waren, konnten wir sowieso keine weiteren Instrumentalisten gebrauchen. Eine Band mit 5 Gitarren und 3 Schlagzeugen macht ja schließlich keinen Sinn. Und jemand mit einem völlig anderen Musikgeschmack passte sowieso nicht zu uns. Insofern war die Gruppe abgeschlossen, die Gemeinschaft. Wir merken, Gemeinschaft ist nicht gleich Gemeinschaft. Und oft bedeutet Gemeinschaft geradezu, dass Menschen, die in irgendeiner Form eine Gemeinsamkeit haben, dann auch eine Gemeinschaft mit gewissen Einschränkungen, Abgrenzungen haben. Gemeinschaften, die wirklich ganz offen sind für alle und für jeden, sind sehr selten. Ihr könnt das ja mal bei euch selbst überlegen. Welche Art von Gemeinschaften habt ihr in eurem Leben bisher erlebt? Wie offen oder wie verschlossen waren diese Gemeinschaften anderen gegenüber? Da gibt es sicher Unterschiede. Wenn wir als Kirche und Gemeinde jetzt also von Gemeinschaft reden, dann muss uns klar sein, welche Art von Gemeinschaft wir vor Augen haben. Und die Bibel stellt uns in so manchen Texten eine Art von Gemeinschaft vor die Augen, wie Jesus sie mit seinen Jüngern und Jüngerinnen gestaltet hat. Wir haben die Geschichte aus Lukas 5 gehört. Da beruft sich Jesus oder erzählt die Bibel von der Berufung des Zöllners Levi durch Jesus. Und Levi feiert mit Jesus ein großes Fest, bei dem dann auch andere Zöllner eingeladen sind. Mir sind an dieser Geschichte besonders 2 Dinge wichtig geworden. Zum Ersten die Freude. Das hat mich gleich beim ersten Lesen begeistert bei diesem Text. Jesus ruft Levi in die Nachfolge und das Erste, das passiert in der Nachfolge ist, es wird ein großes Fest gefeiert. Jesus beginnt bei Levi nicht erstmal einen Glaubensgrundkurs, dass er die Grundlagen des Glaubens studieren muss. Er überprüft nicht seine Glaubensüberzeugungen oder stellt seine Glaubensstärke auf die Probe. Er veranstaltet auch nicht erstmal ein kleines Kennenlerntreffen mit seiner Jüngerschar, wo man sich im vertrauten Kreis erstmal richtig kennenlernt. Er stellt auch keine Mitgliederfragen, die Levi öffentlich beantworten muss. Nein, das allererste ist ein großes Freudenfest. Ich finde das wunderbar, dass am Anfang der Nachfolge ein Fest steht. Nachfolge führt nicht in die Askese, in die Entbehrung, in die Einsamkeit, sondern sie führt zuallererst einmal hinein ins Feiern mit Jesus und mit anderen. Nachfolge ist eine fröhliche Sache. Ja, der Text macht auf der einen Seite deutlich, dass Levi alles stehen und liegen lässt, sein bisheriges Leben aufgibt. Aber der Text macht auch deutlich, dass es eben nicht um diese Entbehrung geht oder um Freudlosigkeit, sondern dass es um eine Freiheit geht zum Feiern. Und im Neuen Testament wird das Reich Gottes ja sehr oft mit einem großen Freudenmahl verglichen. Das macht die Nachfolge aus. Es wird gefeiert. Und das ist doch ein schönes Bild für uns als Kirche und als Gemeinde. Am Anfang steht die Freude. Zu Jesus zu gehören bedeutet vor allen anderen Dingen, mit ihm und mit vielen anderen zu feiern. Und das Feiern ist dann nicht einfach ein schönes Beiwerk, um vielleicht für andere nach außen hin attraktiv zu wirken. Nein, das gemeinsame Fest ist zentral. Es ist das Wesen unserer Nachfolge. Es ist das Wesen des Reiches Gottes. Und wenn wir neu aufbrechen als Kirche und Gemeinde, dann sollten wir das im Auge haben, dass wir feiern, dass wir Freude an der Nachfolge haben. Das Zweite, was mich an diesem Text begeistert, ist, mit welcher Offenheit da gefeiert wird. Eingeladen ist nicht nur die Kerngemeinde der Jünger und Jüngerinnen. Gefeiert wird nicht in der vertrauten Gemeinschaft derer, die sowieso miteinander unterwegs sind. Nein, gefeiert wird mit den Fremden, den Außenstehenden, mit anderen. Levi und Jesus feiern mit anderen Zöllnern, mit Menschen, die eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben. Aber sie sind wahrscheinlich einfach Menschen, die Levi kennt aus seinem bisherigen Leben und mit denen er seine Freude teilen möchte. Das ist ein typisches Kennzeichen für die Gemeinschaft, die Jesus stiftet. Am Anfang steht nicht das gemeinsame Interesse, am Anfang steht nicht die Rechtgläubigkeit von allen, die da mitfeiern wollen. Am Anfang steht keinerlei Voraussetzung, nein, es darf jeder und jede mitfeiern. Auch die Menschen, die eigentlich gar nichts mit Jesus anfangen können. Die Gemeinschaft, die Jesus stiftet, ist nicht das Ergebnis oder die Folge von dem Glauben, der vorher da sein muss. Nein, die Gemeinschaft, die Jesus stiftet, kommt vor dem Glauben. Diese Gemeinschaft will erst durch die Gemeinschaft hindurch zum Glauben führen. In unserem Text regt sich an dieser Stelle Widerspruch. Die Pharisäer haben mit dieser grenzenlosen Offenheit so ihre Probleme. Ihnen war Gott und der Glaube existenziell wichtig. Sie nahmen ihren Glauben wirklich ernst. Und sie wollten wirklich von Herzen das tun, was in Gottes Augen richtig ist. Sie wollten keine halben Sachen machen, sondern konsequent den Glauben leben. Und sie wollten unter anderem auch deutlich machen, dass es für ein gutes Zusammenleben unter uns Menschen bestimmte Regeln und Gebote von Gott gibt, die wir befolgen sollten. Und die Zöllner und so manch andere Gäste dieses Festmahls befolgten diese Regeln und Gebote ganz offensichtlich nicht. Die Zöllner waren Angestellte der römischen Besatzungsmacht. Sie arbeiteten für Menschen, die andere Götter verehrten und die mit dem Gott der Bibel nicht viel anfangen konnten. Und auch aus moralischer Sicht handelten die Zöllner verwerflich, denn sie bereicherten sich auf Kosten ihrer Volksgenossen. Sie konnten den Zoll, die Höhe selbst festlegen und mussten nur einen bestimmten Betrag abführen an die Römer. Das, was sie draufschlugen, landete in ihrer Tasche. Ich kann schon verstehen, dass die Pharisäer mit dieser Party so ihre Probleme hatten. Was ist das denn für ein Zeichen, wenn man mit Menschen feiert, die so offensichtlich dem Willen Gottes nicht entsprachen? Würde ich als gläubiger Christ ein Fest veranstalten, bei dem ich ähnliche Menschen einladen würde, heute vielleicht einen korrupten Manager, einen stadtbekannten Kleinkriminellen und vielleicht noch ein paar Damen aus dem Rotlichtmilieu dazu? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn solche Menschen zum Beispiel bei einem Gemeindefest fröhlich mitfeiern würden? Ich merke da bei mir selbst, dass die Bedenken der Pharisäer gar nicht so abwegig sind. Die Pharisäer fühlten sich von dieser fröhlichen Feierstimmung mit den Zöllnern und den Sündern bedroht. Sie sahen den Glauben in Gefahr. Die Form der Gemeinschaft, die sie lebten, war dafür nicht offen genug. Es ist nun für uns als Kirche und Gemeinde die Frage, wie wollen wir Gemeinschaft leben? Wie offen wollen wir sein? Haben auch wir den Mut, unsere Gemeinschaft so radikal offen zu leben, wie Jesus es tat? Wir sagen, wir wollen Aufbruch. Wir wollen, dass Menschen zu Jesus finden. Wir wollen missionarische Kirche und Gemeinde sein. Es gibt Studien, die bestätigen, dass Menschen am Anfang ihres Glaubens am ehesten andere zum Glauben führen können. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie am Anfang noch viele Freunde außerhalb der Gemeinde haben, außerhalb dieser engen christlichen Gemeinschaft. Sie haben noch Kontakt zu Menschen, die nicht an Jesus glauben. Bei vielen von uns, die schon ein Leben lang oder zumindest Jahrzehnte in einer christlichen Gemeinschaft verankert sind, ist das anders. Wir sind eine enge Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Und das ist ja auch gut und schön. Aber ob wir das wollen oder nicht, diese Nähe und Vertrautheit macht uns auch ein Stück weit zu einer exklusiven Gemeinschaft. Wir haben schlicht und einfach gar nicht mehr so viel Kontakte zu Menschen außerhalb der Gemeinde. Und wir sind vielleicht dadurch auch gar nicht mehr so offen, wie wir es eigentlich sein wollen. Was können wir also für uns mitnehmen aus dieser Geschichte über den Zöllner Levi? Für ihn war Nachfolge zuallererst einmal ein Fest. Nachfolge muss fröhlich sein. Es gibt Grund zum Feiern. Wir dürfen und sollen in der Nachfolge Spaß haben und dies auch mit anderen teilen. Zum Zweiten macht uns Levi die Offenheit der Jesusgemeinschaft für alle sehr deutlich. Gegen alle Skepsis darf wirklich jeder und jede ein Teil der Jesusgemeinschaft sein. Und auch darum geht es bei einem Aufbruch. Neue Wege finden, um mit Fremden Gemeinschaft zu feiern. Im Namen Jesu, in seiner Gegenwart, mit ihm und miteinander. Amen.